Wenn Jesus ausrastet, die Geschichte von der Tempelreinigung. Ich schätze, das ist eine Geschichte, die nicht so super häufig im Kindergottesdienst erzählt wird. Das ist irgendwie auch verständlich, weil die ist auch irgendwie schwierig. Ich glaube, es gibt für jeden Menschen Seiten bei Gott, die ihm irgendwie nahe sind, die einen besonders ansprechen, die einem besonders wichtig sind. Und für viele ist das Jesus als Freund, Gott als liebevoller Vater. Und das geht mir auch so. Die Seite, die mich immer besonders an Jesus berührt und anspricht, ist, wenn er geduldig mit Leuten ist. Wenn er freundlich ist, wenn er Menschen zweite Chancen gibt, wenn er barmherzig ist, so wie wir das eben auch im Lied ja gesungen haben, zu ihm dürfen wir so kommen, wie wir sind. Und das stimmt auch. Und in diesen Geschichten, wo Jesus so auftritt, kommt für mich eben dieser Wesenszug Gottes zum Ausdruck, dass er liebevoll ist, barmherzig, dass seine Liebe immer größer ist als das, was wir vielleicht mitbringen. Und wenn Jesus diese Seite zeigt oder diese Seite von ihm in der Bibel erzählt wird, dann gibt mir das auch das Gefühl, dass ich auch bei ihm sicher bin, dass ich eben zu ihm kommen darf, egal in was für einer Situation ich stecke, was für Verhalten ich gezeigt habe. Und dementsprechend habe ich natürlich immer Geschichten, in denen diese Seite zum Tragen kommt, auch mehr angesprochen, in denen eben Jesus zweite Chancen gibt, wie bei einem Petrus, oder in dem er sehr sensibel und irgendwie gefühlsbetont auftritt, wie als sein Freund Lazarus stirbt, wo er weint und trauert. Und mit anderen Geschichten, wo vielleicht auch mal eine andere Seite von Jesus gezeigt wird, tue ich mich auch schon schwer. Und die gibt es aber. Und es ist wichtig, sich auch mit denen auseinanderzusetzen und zu sehen, was kann uns das denn sagen? Wie eben mit dieser Geschichte heute von Jesus im Tempel. Wir haben es eben schon gehört, da geht ganz schön was ab. Ich finde diese Vorstellung einfach so krass, wie Jesus da reinkommt, sieht, was da im Tempel los ist und das Erste, die Idee, auf die er kommt, ist, sich einfach eine Peitsche zu machen. Ich finde, das ist schon fast ein bisschen witzig irgendwie. Also er dreht sich da irgendwie eine Peitsche, mit der er dann um sich rumschlägt. Es ist aber irgendwie auch eine krasse Vorstellung. Er wirft Tische um. Er ist vielleicht auch laut geworden. Und ich glaube, das war schon ein Auftritt, an dem Menschen irgendwie schockiert waren, an dem sie vielleicht auch ein Stück eingeschüchtert waren. Ich glaube, wenn ich da gestanden hätte als Verkäuferin oder vielleicht auch einfach als Tempelbesucherin, wahrscheinlich wäre ich schon auch ein Stück geschockt gewesen. Und dass Jesus überhaupt zu so einem Ausraster in der Lage ist, das hat mich schon auch mal ein bisschen eingeschüchtert. Wo ist denn da der Jesus vielleicht zum Beispiel aus der Bergpredigt, einer Predigt, die er von einer Reihe von Menschen auf einem Berg gehalten hat, wo er geduldig den Menschen Dinge erklärt, wo er sagt, haltet einem Menschen, der euch geschlagen hat, die andere Wange hin und eben nicht sagt, dreht euch da eine Peitsche und gebt denen richtig was. Und mich hat auch irritiert, dass Jesus so einen Gefühlsausbruch scheinbar hat. Irgendwie so scheinbar unkontrolliert wütend wird, fast schon rücksichtslos reagiert. Also wirklich so einen Ausraster hat. Ich habe lange deswegen auch nicht so richtig was mit dieser Geschichte anfangen können, mich auch nicht damit beschäftigt, bis ich vor ein paar Jahren so eine Zeichnung dieser Szene gesehen habe. Ich habe euch die mal mitgebracht. Im Stream dürfen wir die leider nicht zeigen, aber wen es interessiert, man kann die auch googeln. Die ist von einem Künstler namens Naked Pastor. Ich weiß nicht, warum der sich so nennt. Die heißt Jesus Overturning. Die können wir jetzt mal zeigen. Das ist die Zeichnung. Ganz simpel gemacht, man sieht nicht viel. Da steht Jesus, wie er eben die Tische durch die Luft fliegen und diese kleinen Punkte sind eben das Geld, was da durch die Luft fliegt. Was mich bei dieser Zeichnung angesprochen hat, ist, wie Jesus dort dargestellt wird. Man sieht kein vor Wut rotes Gesicht, sondern er wirkt auch nicht für mich, als würde er irgendwie seine Kontrolle verlieren, als würde er überwältigt werden irgendwie von gewalttätigen Gefühlen oder so, als hätte er einen blinden Ausraster, sondern er wirkt irgendwie vollmächtig, irgendwie auch intensiv, aber auch gerecht und als wüsste er genau, was er da tut. Das ist natürlich, diese Zeichnung ist eine Interpretation dessen, was da passiert ist. Aber sie hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, was macht Jesus denn da eigentlich genau? Ich gehe mal davon aus, dass er genau weiß, was er tut. Warum tut er das denn dann? Warum schmeißt er da diese Tische um? Und um das zu verstehen, muss man erst mal verstehen, was da überhaupt im Tempel passiert. Der Tempel, in den Jesus da reingeht, war die religiöse Kultstätte des jüdischen Volkes. Also in der Geschichte des jüdischen Volkes hatte sich der Tempel in Jerusalem etabliert als Zentrum des Glaubens, des jüdischen Glaubens. Und nach der Vorstellung des jüdischen Volkes war der Tempel der Ort der Anwesenheit Gottes. Das heißt, der Tempel war für ihn gebaut worden und er wohnte darin, so war die Vorstellung. Der Tempel wurde dann verwaltet von Priestern und es gab auch ein Allerheiligstes, das heißt ein Ort, an dem Gott besonders anwesend war. Und damals war es üblich, dass Menschen zu bestimmten Festen oder Anlässen Opfer brachten, also Brandopfer. Das heißt, die Menschen kauften Tiere, die dann vor Ort, vor oder im Tempel verbrannt wurden. Mit diesen Opfern wurden unterschiedliche Dinge ausgedrückt. Es war so eine Art, seinem Gott etwas zu bringen, seine Ehrfurcht zu zeigen, seine Untergebung, vielleicht auch seine Reue. Es gab eben verschiedene Arten von Opfern, aber eben auch Schuld- und Sündopfer. Das heißt, man beglich sozusagen damit seine Schuld, zeigte seine Reue. Das waren damals so Rituale, die üblich waren, die zum jüdischen Glauben, zu ihrem Kult eben dazugehörten. Was jetzt für uns interessant ist, die Opfertiere, die dabei verbrannt wurden, die dabei gekauft wurden, mussten bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, sie durften nicht irgendwelche Makel haben. Und es etablierte sich dann nach und nach, dass man eben nicht irgendwie sein Schaf von zu Hause mitbrachte und das dann geprüft wurde, sondern dass man im Tempel selbst Tiere kaufen konnte, die schon vorgeprüft und zugelassen waren, sodass man eben nicht nochmal nach Hause laufen musste, ein anderes Tier holen musste. Darum gab es dann eben Verkäufer und Händler dort im Tempel. Und es entwickelte sich daraus mit der Zeit ein Riesenmarkt. Ein Markt, in dem es immer mehr um Profit ging. Menschen machten richtig Geld mit diesem Handel. Dazu kam, dass man im Tempel mit einer bestimmten Währung, mit der Tempelwährung bezahlen musste, sodass es auch Geldwechsler gab, die auch wiederum hohe Gebühren nahmen. Und so mussten Menschen dort immer mehr Geld lassen, um in dem Tempel ihr Opfer bringen zu dürfen, um eben dieses religiöse Zentrum nutzen zu dürfen. Das ist also die Situation, in die Jesus im Tempel reinkommt. Der Tempel, der Ort, an dem Menschen eigentlich Gott nahe kommen wollen, ist vollgestellt mit Markttischen. Es ist laut, überall laufen Tiere rum, es wird gehandelt, es wird gefeilscht. Menschen nehmen Summe um Summe mit dieser Arbeit ein. Das heißt, der Tempel ist zu einem Marktplatz geworden. Und das gefällt Jesus nicht. Die Begründung, von der wir lesen in dieser Bibelstelle, ist ja: Schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. In einem anderen Evangelium, in Lukas, wird diese Geschichte auch erzählt, da heißt es: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und hier sehen wir so zwei Gründe, die Jesus wahrscheinlich wütend gemacht haben. Zum einen sagt er eben Haus seines Vaters. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott anwesend und nah war den Menschen. Und dieser Ort sollte auch das bleiben, sollte auch dieser gewürdigt werden. Der Tempel damals war auch nochmal auf eine andere Art und Weise heilig, als unsere Gemeindegebäude vielleicht heute irgendwie sind. Ich glaube, heute stört sich jetzt keiner daran, wenn man vorne irgendwie Postkarten verkauft oder vielleicht mal Waffeln oder was auch immer. Man kann das vielleicht so ein bisschen nachempfinden, wenn man heute in so große alte Kirchengebäude geht. Da es hat oft noch mal ein bisschen mehr was Sakrales, was Heiliges. Aber umso mehr damals dieser Tempel, wo die Menschen wirklich davon ausgegangen sind, vor allem hier ist Gott anwesend. Hier ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Und aus diesem Ort wird eben ein Kaufhaus gemacht. Der Tempel verliert damit so seinen Sinn, seinen Kern, worum es eigentlich geht. Nämlich an einem Ort zu sein, an dem Gott ist, an dem er nah ist. Das konnte Jesus nicht mit ansehen. Und noch ein zweites. In Lukas wird übersetzt: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Wochen viel mit Gebet beschäftigt und immer gesagt, Gebet, das ist in Verbindung treten mit Gott. Im Tempel haben Menschen Gott aufgesucht. Sie wollten ihm nahe sein, sie haben ihren Glauben an ihm zum Ausdruck gebracht, sie wollten eben in Kontakt mit ihm treten. Und dieses Bedürfnis haben andere Menschen ausgenutzt. Es wird ja erzählt von Verkäufern, die Rinder und Schafe und Tauben verkaufen. Gerade die Tauben waren für die Ärmeren die Opfertiere, weil das die günstigsten waren. Und die Preise der Tiere gingen aber immer mal so hoch und runter mit dem ganz normalen Wechselkurs und auch noch mal höher. Und das heißt, wenn die Preise angehoben wurden, konnte das für manche Menschen bedeuten, dass sie sich keine Taube leisten konnten. Das heißt, dass sie kein Opfertier kaufen konnten, heißt auch, sie konnten kein Opfer bringen. Und das hieß im damaligen System keine Nähe zu Gott, kein Eintritt in den Tempel, keine Reue, keine Beziehung. Da haben also Händler und Verkäufer Profit draus geschlagen, dass andere Menschen Gott begegnen wollten. Und haben vor allem die Armen, aber auch allgemein den Menschen, den Zugang zu Gott erschwert. Und ich glaube, das sind die beiden Punkte, warum Jesus hier aufbegehrt. Gegen das Unrecht, das hier passiert, dass er den normalen Menschen, die in den Tempel reinkommen wollten und vor allem auch den Armen angetan wurde. Er ist aufgestanden gegen diese Umwandlung des Ortes einer Gottesbegegnung, wo man sich besinnen soll, wo man eine Beziehung zu Gott pflegt, wo man betet, zu einem Ort der Gier, der Ungerechtigkeit. Und ich muss sagen, da kann ich verstehen, dass Zorn angebracht ist. Der Künstler, der diesen Comic hier gezeichnet hat, der schreibt auch eine Erklärung dazu und er schreibt: Ich persönlich glaube, Jesus hatte ein Problem damit, dass Arme erpresst wurden, die sich kein Opfer leisten konnten und viel mehr zahlen mussten, als die Ware eigentlich wert war. Die religiös Etablierten haben eine Hürde gesetzt und dann eine Lösung präsentiert, die unglaublich viel gekostet hat. Ich glaube, das hat ihn wütend gemacht. Ich stelle mir einen biblischen Superhelden vor, wie einen frühen Robin Hood. Das ist jetzt natürlich seine Interpretation des ganzen Geschehens. Aber es hat mir so das nahegebracht, was da eigentlich passiert. Ich hatte mit dieser Geschichte oft ein Problem, weil Jesus mir darin unbarmherzig vorkommt. Weil ich irgendwie den Eindruck hatte, ja okay, da werden halt ein paar Sachen verkauft, das ist doch nicht so schlimm, warum rastet er denn so aus? Und ich habe dann immer gedacht, wenn er so reagiert auf etwas, was ich mir gar nicht so schlimm vorkommt, wird er dann auch so reagieren, wenn ich etwas falsch mache, was mir vielleicht gar nicht so schlimm vorkommt, aber wo Jesus dann vielleicht ausrastet? Wie reagiert er denn dann auf meine Fehler? Aber das ist eben nicht der Punkt, dass Jesus ausrastet, weil jemand vielleicht irgendwie einen banalen Fehler macht und dann so wütend wird, dass er nicht mehr an sich halten kann. Sondern hier zeigt sich in Jesus Gottes Gerechtigkeit und seine Solidarität mit den Schwachen. Jesus steht hier auf gegen Unrecht. Die einseitige Sicht von Jesus als jemanden, der immer nur geduldig ist, der immer ruhig bleibt, der immer vielleicht auch alles mit sich machen lässt, diese einseitige Sicht kann auch problematisch werden. Vor allem, wenn es um Unrecht geht, das damit geduldet wird. Eine genauso wichtige Seite von Jesus ist, dass er mitfühlt mit den Ausgebeuteten und eben aufsteht gegen Ungerechtigkeit. Er setzt sich dafür ein, dass diejenigen, die den Tempel als Ort der Gottesbegegnung nutzen wollen, das auch tun können. Und dass es solch ein Ort bleiben kann und dass niemand eben dieser Zugang zu Gott erschwert wird oder sogar verhindert wird. Und darum schmeißt er diese Tische um. Wir haben jetzt heute nicht mehr so eine Art Tempel, sodass man da hinkommen muss und ein Opfer bringen muss. Die Geschichte in Johannes geht aber noch ein bisschen weiter und Jesus vergleicht dann den Tempel mit seinem eigenen Körper. Er spricht davon, dass er ihn einreißen wird und in 3 Tagen wieder aufbauen wird. Und es ist ein Vergleich, das ist eine Anspielung auf seinen Tod und seine Auferstehung nach 3 Tagen. Unserem evangelischen Glauben nach ruht Gott eben nicht in einem Gebäude, sondern er ist in Jesus selbst auf die Erde gekommen. Jesus stellt, wie damals der Tempel, die Verbindung dar zwischen Mensch und Gott, indem er alles aus dem Weg räumt, was Gott und Mensch trennt, indem er es in seinem Tod am Kreuz trägt und es dann in seiner Auferstehung überwindet. Wir müssen heute keine Opfer bringen, keine Tiere kaufen, wir dürfen einfach zu Gott kommen und er ruht nicht halt irgendwo an einem Ort, sondern er ruht sogar in uns, indem er uns seinen Geist schickt, der in den Menschen selbst lebt. An einigen Stellen im Neuen Testament wird aber auch die Gemeinde mit dem Tempel verglichen. Der Ort eben, an dem sich Gott zeigt. Und das ist eben, wie gesagt, nicht das Gebäude. Das sind die Menschen, die die Gemeinde ausmachen. Jesus lebt in ihnen. Und ich glaube, darum müssen heute diejenigen, die mit Jesus leben, sich auch die Frage stellen, welche Tische würde denn Jesus vielleicht bei uns umschmeißen? Und damit meine ich, wo verlieren vielleicht wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, als Gemeinden, aus den Augen, worum es geht? Wo handeln wir am Kern vorbei? In unserem Leben, in unserem Glauben, vielleicht auch in unseren Gemeinden. Wo machen wir es vielleicht anderen Menschen schwer, zu Gott zu kommen, die die Verbindung mit ihm suchen? Wo legen wir Menschen unnötige Hindernisse in den Weg, auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg vielleicht auch in unsere Gemeinden? Das können vielfältige Hindernisse sein. Vielleicht da, wo Menschen das Gefühl gegeben wird, dass sie erst ein bestimmtes Leben führen müssen, ehe sie wirklich zu Gott gehören dürfen. Vielleicht, wenn Menschen, die neu kommen, mit beurteilenden Blicken betrachtet werden, weil sie anders aussehen, anders gekleidet sind, anders auftreten. Vielleicht, wenn eine Kirche so intellektuell wird, dass man ein bestimmtes Bildungsniveau haben muss, um überhaupt noch zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Vielleicht da, wo man sich zu sehr in Nebensächlichkeiten und Nebendebatten verstrickt. Man mag gar nicht glauben, wie viel Streit und Trennung es in Gemeinden gibt, um Einrichtungsfragen, um Formalien, um Tradition, vielleicht auch mal zu der richtigen Auslegung einer Bibelstelle, die aber eigentlich gar nicht so wichtig ist. Vielleicht gibt es Hindernisse da, wo man gesetzlich wird. Vielleicht da, wo man eine Club- oder Elite-Mentalität bekommt. Ja, wir hier sind irgendwie ganz eng vernetzt, alle anderen draußen müssen erstmal irgendwie was erfüllen, um hier reinzukommen. Wenn man zu sehr erwartet, dass die Menschen einfach kommen, anstatt zu ihnen zu gehen, bei ihnen zu sein. Oder wenn man den Eindruck bekommt, man ist eine Gemeinde der Starken und Begabten, anstatt eine Gemeinde der Gebrochenen und derer, die Hilfe brauchen. Oft verlieren wir aus dem Blick, worum es bei Gott geht, beim Glauben, bei Gemeinde. Eben um eine Verbindung zwischen Gott und Mensch, eine Beziehung. Wir verlieren das aus dem Blick, wir legen Menschen Hindernisse damit in den Weg. Vielleicht bräuchten wir heute auch ab und zu mal so einen Jesus, der bei uns aufräumt. Und mit Aufräumen meine ich jetzt nicht alles, was irgendwie nicht perfekt läuft, alles, was einen irgendwie an Gemeinde stört. Ich glaube, das ist in jeder Gemeinde so und das ist auch in Ordnung. Sondern da aufräumen bei der Frage, worum geht es bei Gott? In der Gemeinde, im Glauben. Aufräumen, wenn das aus dem Blick verloren wird, die Begegnung zwischen Mensch und Gott. Diese Geschichte zeigt uns einen Jesus, eben der gegen Unrecht aufsteht und der uns daran erinnert, wofür wir einstehen sollten. Dass Menschen Gott begegnen können, dass sie einander begegnen können. Und dass Jesus den Weg frei gemacht hat zu Gott und dass das bedeutet, dass wir ihn nicht wieder vollstellen sollten. Dieser Jesus, der hier ausrastet, ist mir zu einem Vorbild geworden, darin aufzustehen gegen Unrecht. In meiner Gemeinde, aber auch überall da, wo ich bin. Und ja, ich bin weiter überzeugt, dass Christinnen und Christen aufgerufen sind zu Barmherzigkeit, zu Frieden, zu Geduld. Ich glaube, damit kann man unglaublich viel in dieser Welt erreichen. Aber wir sind auch aufgerufen zum Aufstehen gegen Ungerechtigkeit und Unrecht. Das hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass man gegen manche Entwicklungen eben auch laut werden muss als Christinnen und Christen, nicht zusehen darf. Und ich glaube, es würde Jesus und seiner Botschaft und dem Auftrag der Kirche entsprechen, wenn wir uns auch öfter damit beschäftigen würden, uns die Frage stellen würden, wo ist vielleicht auch unser Moment, um Tische umzuschmeißen? Jetzt nicht wortwörtlich. Ich rufe jetzt hier niemanden auf, irgendwie auszurasten, sich eine Peitsche zu bauen, damit rumzuwedeln. Sondern eben im übertragenen Sinne. Wo gilt es, ungerechte Systeme zu durchbrechen? Wo gilt es, gegen Unrecht entgegenzustehen? Jesus lag jeder einzelne Mensch so sehr im Herzen. Das zeigt sich in seiner Begegnung mit Menschen immer wieder. Er hat sich eben nicht damit zufrieden gegeben, wenn Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden, isoliert wurden, wenn sie ungerecht behandelt wurden, wie hier in dieser Situation, dass Menschen Profit schlagen aus dem Bedürfnis, anderer Gott zu begegnen. Ich glaube, wenn wir Jesus folgen, dann müssen wir eben auch Tische umschmeißen und aufstehen. In unseren Gemeinden, wenn wir am Ziel vorbeischießen, wenn Menschen Hindernisse in den Weg gelegt werden, aber auch überall sonst, wo wir sind, wenn Menschen nicht als Geschöpfe Gottes behandelt werden, wenn Menschen ausgeschlossen werden, abgewertet werden, warum auch immer, aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Aussehens. Und daran erinnert mich dieses Bild, mich immer wieder zu fragen, welche Tische will Jesus wohl heute umschmeißen? Und wo muss ich selbst aufstehen und es ihm nachtun? Und ich gebe dir und ich gebe euch heute auch diese Frage mit. Was denkst du, welche Tische würde Jesus heute umschmeißen? Und wie kannst du dabei mithelfen? Amen.